In der Apostelgeschichte haben wir gerade die Bekehrung des Paulus durchgenommen und das ist so das Ende. Oder mir fiel an diesem Beispiel ein, also ich mag oft Spionagefilme und Spionagebücher. Das ist ja so aus der Zeit des Kalten Kriegs und da geht es immer darum, dass jemand umgedreht wird. Also dass jemand, der meinetwegen für eine gewisse Nation ist und dass der dann umgedreht wird, dass er quasi gegen diese Nation später ausspioniert. Und das ist ja mit Paulus in dem Sinne passiert. Er wurde umgedreht, er hat die Christen verfolgt, aber Gott hat ihn bekehrt oder umgedreht. Er hat ein Wunder bewiesen und der Paulus verfolgt jetzt nicht mehr die Christen in der Apostelgeschichte. Und so ist es dann so, dass in der Apostelgeschichte 9 ab Vers 30 lesen wir dann das Fazit des des letzten Abschnittes, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und baute sich auf und wandelte in der Furcht des Herrn und wuchs durch den Beistand des Heiligen Geistes. Also diese erste Welle, sage ich jetzt mal, der Verfolgung, die vor allem irgendwie auch durch Paulus geprägt war, der das ganz energisch gemacht hat, die ist abgeebbt und jetzt ist so eine Art kleine eine Friedenszeit der Gemeinden, wo sie in Ruhe gelassen werden, wo sie Ruhe haben, wo sie Frieden haben, wo sie wachsen, wo das Wort weiter verkündigt wird. Und hier steigen wir jetzt ab Vers 32 ein. Da ist es dann nämlich so, dass Paulus anfängt, Petrus, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich hier nicht die beiden Apostel durcheinander bringe. Petrus, dass er auch einen Reisedienst vollzieht. Und wir werden heute zwei Wunder analysieren, die durch Petrus, sage ich jetzt mal, gewirkt werden. Und wenn wir davon sprechen, dass Wunder durch eine Person in der Apostelgeschichte gewirkt werden, dann ist es immer damit inbegriffen, dass der Heilige Geist das macht, dass Gott das macht, dass Jesus das macht. Also es ist nie, dass diese Person aus sich heraus das kann, sondern sie kann es immer nur durch den Namen Jesus Christus, durch die Kraft Jesu machen. Ja, und diese Wunder, die wir heute lesen werden, analysieren werden, die führen meiner Ansicht nach auf ein Gebet zurück, welches wir in Apostelgeschichte 4 gelesen haben, wie auch alle anderen Wunder, die davor schon geschehen sind. Apostelgeschichte 4, da gibt es das Gebet der Gemeinde und der Hintergrund ist ja der Apostel Petrus und Johannes, die beiden müssen sich vor dem Hohen Rat verantworten dafür, dass sie einen Gelähmten geheilt haben und in wessen Namen sie das getan haben. Und sie bezeugen, dass sie es eben im Namen Jesu Christus gemacht haben, dass die Kraft von Jesus darin wirkt und das bringt den Hohen Rat auf und sie drohen ihnen eben, dass sie nicht mehr darüber berichten sollen. Und mit diesen Drohungen, mit dieser Furcht irgendwo, kommen sie zurück zu den Ihrigen, zu den anderen Aposteln, zu der Gemeinde damals. Und da gibt es einen Ausschnitt aus dem Gebet möchte ich vorlesen, welches die Gemeinde daraufhin betet. Kapitel 4, Vers 29 und 30, die beiden Verse. Wie gesagt, nur der Ausschnitt aus dem Gebet. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also sie erbeten sich Freimütigkeit in der Verkündigung. Und diese Freimütigkeit erbeten sie sich dadurch, dass sie kommen soll, indem, steht hier in 4, Vers 30 der Anfang, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen. Also Zeichen und Wunder geschehen und das wiederum soll Freimütigkeit bei der Verkündigung hervorbringen. Und der Text heute ist auch eben ein Ergebnis dieses Gebets, dass eben Freimütigkeit dadurch geschieht, dass sie, vielleicht ein anderes Wort für Freimütigkeit, ein gewisses Selbstbewusstsein oder Bewusstsein in Gottes Kraft finden, dass das, was sie verkündigen, auch wahr ist und auch passiert. Ja, und wie gesagt, das hat sich schon in einigen der vergangenen Kapitel der Apostelgeschichte getan. Sie haben schon viele Wunder gewirkt, auch wenn an vielen Stellen jetzt nicht explizit jedes Wunder detailliert beschrieben ist. Sehen wir oder hören wir oft, dass Wunder geschehen sind und Zeichen geschehen sind. Und mit diesem Freimut, den sie eben sich schon durch diese Wunder in dem Sinne, oder den Freimut, den Gott ihnen durch diese Wunder und Zeichen gegeben hat, ziehen die Apostel umher und verkündigen das Evangelium. Apostelgeschichte 8, Vers 25 lesen wir beispielsweise. Da heißt es dann, sie, und das sind jetzt Petrus und Johannes gemeint, so wie ich den Kontext verstehe, Sie nun, nachdem sie das Wort des Herrn bezeugt und gelehrt hatten, kehrten nach Jerusalem zurück und verkündigten dabei das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter, also im Umkreis von Jerusalem. Wir sind ja nicht mehr im Zentrum von Jerusalem, sondern mittlerweile im Umkreis von Jerusalem, vor allem Samaria. Und Petrus zieht also hier umher und verkündigt das Evangelium, also den Kern der Botschaft, dass nämlich Jesus, den die Juden gekreuzigt haben, der Messias ist, dass er der Auferstandene ist. Das ist so die Botschaft, dass er Rettung bringt, dass er Heilung bringt. Das ist die Botschaft, die Petrus verkündigt. Und so kommen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 32. Es begab sich aber, dass Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lydda wohnten. Ihr könnt jetzt einmal die Präsentation anmachen, die erste Folie nur. Dabei kommt er also in die Stadt Lydda, und Lydda ist circa 40 Kilometer von Jerusalem entfernt. Das müsste hier sein. Da ist Lydda. Und der zweite Ort, ich zeige Ihnen jetzt sofort, wo sich die zweite Abschnitt heute abspielt, ist dann Joppe. Die beiden Orte, also Jerusalem ist hier und da ist Lydda und da ist Joppe. Einfach nur, um dann ein geografisches Verständnis zu haben. Der eine oder andere war vielleicht in der Nähe da und hat, weiß ich nicht, bei Joppe vielleicht gebadet oder so. Sie kommen eben dorthin und er kommt dort zu den, also der Petrus kommt zu den Heiligen, wie es ja heißt, die in Lydda wohnten. Und die Heiligen, wenn davon die Rede ist, dann ist damit gemeint, dass das Juden sind oder Christen sind, beziehungsweise Juden, die sich eben zu Jesus als Messias bekannt haben und die ihm nachfolgen. Also in dem Sinne Jünger sind oder Christen, wie wir es heute bezeichnen würden. Oder wie wir auch sagen könnten, die Gemeinde in Lydda. Er hat die Gemeinde in Lydda besucht. Und hier kommt er jetzt zu dem ersten Wunder, welches durch Petrus gewirkt wird. In Vers 33 lesen wir weiter. Er fand aber dort einen Mann mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. Es ist uns jetzt nicht beschrieben, ob dieser Aeneas zu den Heiligen zählt oder ob er jetzt, ja, sage ich mal, in Anführungsstrichen ein normaler Jude war zu der Zeit, der eben gläubig versucht hat, alle Gebote einzuhalten. Das wissen wir hier nicht, das sagt der Text nicht aus. Ich vermute persönlich, dass er nicht zu den Gläubigen gehört, denn im zweiten Abschnitt, da werden wir von der Tabitha lesen und da steht explizit drin, dass sie eine Jüngerin war. Also, weil es an dieser Stelle nicht erwähnt ist, gehe ich jetzt mal davon aus, dass er auch kein Gläubiger ist, aber das könnte auch trotzdem ein Gläubiger sein. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus, der Christus, mach dich gesund, steh auf und mach dir dein Bett selbst. Und zugleich stand er auf und steht halt auf und ist gesund. Das ist eine Heilung, die hier ganz kurz beschrieben wird. Und der Petrus befiehlt dem Aeneas, es steht ja nicht geschrieben, dass der Aeneas ihm darum gebeten hat oder dass jemand ihn darum gebeten hat. Der Petrus befiehlt dem Aeneas einfach nur, steh auf, mach dir dein Bett und sogleich steht es hier, stand er auf. Und die Charakteristika der Wunderheilung hier sind im Grunde genommen drei Sachen, die ich hieraus ziehe. Ist einmal, es geschieht im Namen Jesu. Er sagt ihm extra im Namen Jesu, nicht im Namen Jesu, sondern Jesus, der Christus, macht dich gesund. Nicht ich, Paul, Petrus, macht dich gesund, sondern Jesus Christus macht dich gesund. Das ist ein Charakteristikum. Dann geschieht das Ganze unmittelbar. Das heißt, da ist keine Zeitverzögerung dazwischen. Das ist nicht so, dass nach einem Tag kann er schon, weiß ich nicht, sein rechtes Bein bewegen, nach dem zweiten Tag das linke Bein, nach dem dritten Tag kann er sich schon aufsetzen und irgendwann, nach einer gewissen Reha-Zeit, wie wir vielleicht sagen würden, hat man es geschafft, dass diese Person aufstehen kann. Nein, von gelähmt, er kann sich nicht bewegen, bis er steht auf, ist das eine unmittelbare Heilung und in dem Sinne auch eine vollkommene Heilung. Nämlich, es ist nicht irgendwie temporär, dass er für eine Woche oder so geheilt ist, sondern er ist, so gehen wir jetzt mal davon aus, dass er auch für den Rest seines Lebens diese Lähmung losgeworden ist und nicht nur für eine gewisse Zeit. Also es geschieht im Namen Jesu, es ist unmittelbar, das heißt, es passiert sofort und es ist vollkommen. Wenn wir nämlich von heutzutage wenn wir Wunder erbeten, dann sehen wir es oft, dass es vielleicht Heilungen, die meinetwegen das Bekämpfen eines Krebs, dass wir darum beten, das passiert partiell. Hier ist es so, dass es vollkommen passiert und diese Person ist komplett frei von diesem Wunder. Und die Folge dieses Wunders ist, dass alle, die in Lydda und Saron wohnten, sahen ihn, den Gelähmten, der jetzt gesund ist, und sie bekehrten sich zu dem Herrn. Hier kann man zwei Lesarten haben. Das eine ist, dass man sagt, alle, die ihn sahen, also die ihn mitbekommen haben, oder alle, die in der Stadt lebten, haben ihn auch gesehen und haben sich bekehrt. Also es wäre dann im Grunde genommen, die gesamte Stadt hat sich zu Jesus zum Herrn bekehrt, wie es hier steht. Also wäre in dem Sinne eine stadtweite Umkehr. Das wäre einzigartig im Neuen Testament. Hat es nur im Alten Testament gegeben, an dem Beispiel von Ninive, wo wir hören, dass die ganze Stadt Ninive auf Aufruf von Jona sich zum Herrn bekannt hat. Dann kommen wir zu dem zweiten Wunder. Das ist Vers 36. In Joppe war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle und einige Übersetzungen schreiben auch Dorka, heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Also im Gegensatz zum ersten Wunder, wo die Person einfach nur mit Namen beschrieben wurde, wird hier erwähnt, dass es eben eine Jüngerin war, eine Nachfolgerin von Jesus. Und sie war also eine Wohltäterin in der Gegend, also eine Person, die das Leid um sich herum gesehen hat. Dinge, die schief waren, hat sie gesehen und die sich für die Schwachen in der Gesellschaft eingesetzt hat. Und sie war eine Anlaufstelle, explizit steht ja auch für Witwen. Beziehungsweise wird hier gesagt, dass sie Röcke und Kleider genäht hat für die Witwen. Und wenn solche Menschen aus dem Leben gerissen werden, sage ich jetzt mal, das Alter wird uns hier nicht genannt, aber vermutlich war sie nicht sehr alt. Wenn solche Menschen aus dem Leben gerissen werden, dann ist das ein herber Rückschlag für eine Gesellschaft. Weil solche Leute möchten wir gerne klammern und festhalten und wir wollen nicht, dass solche Leute gehen. Weil es gibt andere Menschen, da haben wir weniger Leid, sage ich jetzt mal im Umkehrschluss, wenn die gehen. Aber bei solchen Menschen, da tut es uns besonders weh. Und so gesehen ist es ein herber Rückschlag, vor allem auch zu der damaligen Zeit, weil sie ja auch kein ausgeprägtes Sozialsystem haben, wie wir es heute genießen. Arme und Schwache werden von uns heute relativ, sage ich jetzt mal, gut aufgefangen vom System. Das war damals eben nicht so der Fall. Diese Menschen waren auf solche Tabithas angewiesen. Und ja, leider passierte das hier, dass diese Tabitha starb, beziehungsweise ist das Gottes Plan gewesen, anders möchte ich es gar nicht deuten. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb, und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Also ein ganz normales Prozedere bei den Juden damals, dass man die Tote gewaschen hat. Und sie haben sie eben ins Obergemach gelegt. Sie haben sie nicht direkt begraben. Und ja, was man im nächsten Schritt dann liest, ist es so, dass die Gläubigen in Joppe das nicht akzeptieren wollten, dass diese Tabitha starb. So wie wir vielleicht manchmal auch nicht akzeptieren wollen, wenn jemand gestorben ist, aber wir müssen uns damit abfinden in dem Sinne. Sie tun es nicht. Sie haben sie nicht begraben. Und die Begründung kommt dann im nächsten Vers. Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, die Jünger, das sind jetzt die Gläubigen in Joppe, die gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern, zu ihnen zu kommen. Also wie der Zufall, wie Gottes Führung es so will, ist Petrus aktuell in der Nähe. Und die Jünger, die Gemeinde in Joppe, wird mitbekommen haben, wie Petrus den Gelähmten geheilt hat. Sie werden mitbekommen haben, welche Wunder allgemein schon durch Petrus oder die Apostel geschehen sind. Und das ruft eben die Jünger jetzt auf den Plan zu sagen, wir holen jetzt Petrus hinzu zu dieser Situation, so dass er uns hilft. Und wie gesagt, wir haben schon viele Wunder von vielen Wundern gelesen oder von Zeichen, die in der Apostelgeschichte geschehen sind. Aber das waren immer Wunder, da ging es um Heilungen von Kranken, also von noch lebenden Menschen. Da ging es Heilungen von Gelähmten beispielsweise, da ging es auch um Dämonenaustreibungen, aber es ging nicht um Totenauferweckung. Das war etwas, was im Neuen Testament oder in der Zeit der Apostelgeschichte der Gemeinde nicht passiert ist oder im gesamten Neuen Testament nur durch Jesus gewirkt wurde und nicht durch einen Nachfolger von Jesus oder jemanden, der ja, so eine Fähigkeit oder so eine Gabe hätte. Wir lesen es, wie gesagt, von Jesus, der hat den Lazarus von den Toten auferweckt, er hat die Tochter des Jairus auferweckt und den Sohn einer Witwe von Nain. Also diese drei Fälle, davon lesen wir. Und weil es eben noch nicht passiert ist, glaube ich, dass es eine große Glaubenstat ist von diesen Jüngern aus Joppe. Wir würden vielleicht auch sagen, es ist vermessen, sowas zu fordern. Wer von uns würde sich sowas noch trauen? Aber sie begehen diese Glaubenstat und es bezeichnet wiederum auch die große Not, die sie vielleicht damit haben, dass diese Tabitha gegangen ist. Sie wollen sie gerne wieder haben. Also da ist eine Tote und der Glauben, dass Petrus diese Tote auferwecken kann, ist es ihnen wert, zwei Männer nach Joppe zu senden, das sind jetzt 16 Kilometer zwischen Lydda und Joppe, die gehen da extra hin und holen Petrus. 16 Kilometer ist schon ein Tagesmarsch, ist jetzt nicht mal eben, wie wir heute vielleicht mal einen Anruf machen würden und sagen, Petrus, kannst du bitte kommen oder eine Mail schicken oder eine WhatsApp-Nachricht. Nein, da muss man schon hingehen und auch diesen Glauben haben, dass es tatsächlich passieren kann und diesen Petrus holen. Und dieser Petrus muss das Ganze auch noch bestätigen. Also da gehört schon einiges zu an Glauben. In dem Sinne sind sie uns in dem Glauben hier ein Vorbild. Uns wird jetzt nicht genau beschrieben, wie die Bitte von den zwei Jüngern vorgetragen wird. Sie haben Petrus auf jeden Fall gebeten, keine Zeit zu verlieren. Genau, Petrus sollte keine Zeit verlieren und Petrus kommt auch unmittelbar ihrer Bitte nach. Vers 39 lesen wir dann, da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Wir lesen von keiner Diskussion, mag sein, dass sie passiert ist oder nicht. Hier scheint es so, dass Petrus sagt, klar, komme ich mit, mache ich. Oder weiß ich nicht, er geht als ob sofort mit. Und ich frage mich auch, was in Petrus vorgegangen ist, wenn er mit so einer Bitte konfrontiert wird. Er hat es selbst ja auch noch nicht gemacht. Er hat zwar einige Wunder gewirkt, aber keine Totenauferweckung. Und es ist ja auch derselbe Petrus, der auf dem Wasser gegangen ist und ihn ja diese Wogen, diese Wellen zum Zweifeln gebracht haben, zum Fallen gebracht haben. Natürlich hat Petrus mittlerweile große Glaubensschritte gemacht. Es ist jetzt nicht mehr der gleiche Petrus vom Glauben her, wie wir ihn aus den Evangelien kennen. Aber es gehört trotzdem einiges dazu, mit diesen zwei Männern mitzugehen und sich dieser Situation in einem Glauben anzunehmen. Grundsätzlich, glaube ich, fällt es uns ja auch nicht schwer zu sagen, Gott kann alles. Gott kann alles. Gott kann auch Tote auferwecken. Das glauben wir auch heute. Ich glaube, jeder von uns wird sagen, ja, kann er. Aber würdest du sagen, dass Gott das durch dich kann? Vielleicht muss es gar nicht Tote auferwecken sein. Vielleicht muss es etwas Kleineres sein, wie jemanden eine Predigt bringen. Glaubst du, dass Gott das durch dich kann? Wir glauben, dass Gott jeden erreichen kann, aber kann das auch durch dich? Oft beschränken wir Gott in unserer eigenen Fähigkeit, in Glauben, dass wir denken, dass unsere Fähigkeiten nicht ausreichen, damit Gott ein Wunder tun kann. So wie Moses es vielleicht auch sagte, schicke jemanden anderen, dass ein anderer geht. Tust du alles Gott, aber auch durch mich, das ist halt die Frage. Und Petrus hatte hier einen Glauben in Gott. Und ich möchte auch betonen, beides bezieht sich auf Glauben in Gott. Einmal der allgemeine Glauben in Gott, dass Gott es tun kann und dass es auch durch dich und durch uns tun kann. Das sind beide Male, dass wir an Gott glauben und nicht unsere eigenen Fähigkeiten dazu benutzen, Gott zu limitieren. Also offensichtlich glaubte Petrus das und deswegen geht er ja auch direkt mit den Jüngern mit nach Joppe. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm gleich die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und der Petrus erkennt so eine Situation schon, dass er wohin kommt, wo Trauer ist, wo eine Person tot ist und wo jetzt der Wunsch danach herrscht, dass diese Person wieder lebendig gemacht wird. Er kennt diese Situation schon, nämlich war er dabei, als Jesus die Tochter des Jairus aus dem Tode wieder auferweckt hat. Und wenn wir die Situation jetzt vergleichen werden, beziehungsweise wenn wir die Situation vergleichen, das Wunder von der Auferweckung der Tochter des Jairus passiert in Lukas 8, Kapitel 8, da werden wir gewisse Parallelen auch erkennen, wie Jesus die Dinge ähnlich macht, Petrus macht die Dinge ähnlich, wie sie Jesus gemacht hat. In dem Sinne beweist er, dass er Nachfolger Jesus ist, dass diese Ausbildungszeit, wie der Meister es vorgelebt hat, dass Petrus es sehr ähnlich macht. Apostelgeschichte 9, Vers 40 und 41 lesen wir dann, wie Petrus es im Endeffekt macht. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zum Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Wenn wir die beiden Situationen vergleichen, wie gesagt, in Lukas 8 könnt ihr es nachlesen, wie Jesus die Tochter des Jairus auferweckt hat. Bei Jesus ist es so, dass er nicht, also er schickt viele Menschen raus aus dem Haus, aber 5 Leute bleiben dabei. Das sind einmal die Eltern von der Tochter, das ist Petrus und Johannes und wiederum Jesus, die 5 sind da. Jesus ergreift ihre Hand, er kniet nicht nieder oder betet, sondern er greift direkt ihre Hand und fordert die Tote dann auf, aufzustehen. Der Geist kehrt sofort zu der Toten zurück, die Tote steht auf und Jesus ordnete dann an, ihr Essen zu geben und anschließend verbietet er, dass man über dieses Wunder weiter berichtet, weil er nicht möchte, dass das Ganze publik wird. Hier ist es teilweise ähnlich. Petrus, er schickt alle aus dem Zimmer raus. Er hat jetzt keine Jünger mit sich, die das irgendwie miterleben sollen. Ich weiß nicht, vielleicht ist er sich auch, vielleicht auch unsicher, vielleicht möchte er einfach alleine sein. Er kniet nieder und betet, das heißt, er muss hier nicht, wie im Wunder davor, sagen, dass es in der Kraft Jesus passieren muss. Er drückt es durch sein Gebet aus, weil da ist keiner da, der das mitbekommen sollte, dass es in der Kraft Jesus passiert. Also er betet einfach, er geht in Beziehung mit Gott, mit Jesus im Gebet. Dann fordert er, wie Jesus auch, auf die Tote aufzustehen. Die Tote erblickt Petrus, setzt sich hin. Petrus reicht ihr auch die Hand, allerdings erst nachdem sie lebendig geworden ist. Jesus macht das vorher. Und dann hilft er ihr auf. Und anschließend holt er auch die Heiligen und Witwen rein und präsentiert die auferstandene Tabitha. Also gewisse Ähnlichkeiten sind zu sehen. Man sieht, dass Jesus, wie gesagt, Petrus sich an Jesus orientiert, wie dieser eine Totenauferweckung in Lukas 8 ausgeführt hat. Und hier auch wieder die Folge des Wunders. Es wurde aber in ganz Joppe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn. Und hier auch wieder Charakteristika der Wunderheilung. Die gleichen Sachen im Grunde genommen. Es passiert in der Kraft Jesus, nicht durch Petrus Kraft, möchte ich sagen, sondern durch die Kraft Jesus. Es passiert auch unmittelbar. Sofort ist diese Tote zum Leben auferweckt und es passiert vollkommen. Diese Person bleibt am Leben und wird auch irgendwann sterben, aber sie bleibt am Leben. Ich möchte gerne, dass ihr jetzt immer noch mal die Präsentation anschaltet. Ich liebe es ja, wenn man Dinge hat in der Bibel, die man vergleichen kann. So, jetzt hoffe ich mal, dass es halbwegs, doch, es müsste groß genug sein. Ich liebe es ja, wenn man Textstellen hat, wo man so ein Schema hinterpacken kann und versuchen kann, das zu analysieren und zu vergleichen. Und das wollte ich gerne einmal mit euch zusammen machen, ob wir, was wir herausfinden können, was sich ähnelt. Also wir haben diese 2 Wunder, einmal die Heilung des gelähmten Aenas und die Auferweckung der toten Tabitha. Und jedes Wunder, hat einen Initiator, das heißt, von wem geht die Initiative aus? Warum wird diese Person geheilt, auferweckt? An wem geschieht das Wunder? Also dann, dass wir die Person einmal charakterisieren. Wo geschieht das Wunder? Was verspricht man sich von dem Wunder? Wie sieht die Prozedur des Wunders aus? Und was ist das Ergebnis des Wunders? Dass wir einfach nur exemplarisch an diesen beiden Wundern das gemeinsam einmal arbeiten. Und das, ja genau, muss es halt interaktiv sein. Das heißt, ihr ruft gerne rein, ihr habt eure Bibeln mit und schaut einmal nach, welche beispielsweise bei der ersten Situation der Heilung des Gelähmten, von wem geht die Initiative aus? Warum wird diese Person? Geil. Petrus? Jesus geht die Initiative aus? Nee, des Gelähmten. Es geht die Heilung des Gelähmten. Petrus, ja. Also da steht, dass er da umherzieht und er trifft auf den Aenas und er heilt ihn einfach. Der Aenas fragt ihn nicht. Es ist auch nicht, dass jemand ihn fragt, ob das passieren soll, sondern es ist einfach, genau, überall, wo Paulus steht, ist es immer Petrus. Vergiss das nicht. Ne? Das ist gut, das hier, ich wollte nur gucken, ob ihr das lesen könnt. Hat geklappt. Also Petrus findet den Mann bei seiner Evangeliumsverkündigung, und ich sage es auch mal, es ist ein Zufall in dem Sinne, das ist natürlich Gottes Führung, er begegnet ihn einfach und da passiert dieses Wunder. Wie ist es denn, das habe ich schon verraten, wie ist es denn bei der Auferweckung der Toten? Genau, das sind die zwei Jünger, beziehungsweise die Jünger in Joppe, die schicken diese zwei Herren, die zwei Männer dahin, da geht die Initiative also von denen aus. Kommen wir zum nächsten. An wem geschieht das Wunder? Genau. Das ist der Gelähmte. Gibt es noch ein paar andere Merkmale. Das ist der Aenas, der ist männlich und der ist seit 8 Jahren gelähmt. Was erfahren wir über die Tabitha? Die ist eine Jüngerin, die ist Wohltäterin. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob sie eine Witwe ist, ob ich das oder ob ich das schreiben wollte, hat den Witwen geholfen. Sie ist eine Wohltäterin, sie gibt reichlich Almosen und sie wurde krank und starb und der Leichnam ist eben gewaschen und aufgebahrt im Ober gemacht. Wie geschieht das Wunder? Ach, wo geschieht das Wunder? Ja, ich kann das leider nicht so gut lesen von hier. Das eine ist in Lüder und das andere ist in Joppe, ganz einfach. Was verspricht man sich von dem Wunder? Was würdet ihr sagen beim ersten? Freimütigkeit zum Evangelium, okay? Ich muss zugeben, Okay. Also wir hatten einmal Freimütigkeit vor allem, oder die Verkündigung des Evangeliums, das Bekräftigung und dass Gottes Wirken bekräftigt wird. Ich habe mich jetzt einfach mal an den Text gehalten, wenn das jetzt weitergeht, und muss sagen, ich habe da jetzt nichts eingefügt, weil es der Text erstmal nicht hergibt, aber die Sachen sind natürlich schlüssig und würden natürlich auch zu der Einleitung passen, die ich gesagt habe. In dem Sinne stimmt das wahrscheinlich, aber es gibt jetzt keine direkte Begründung, warum es passiert. Könnt ihr weiterschalten oder? Nee, das ist zu weit. Und hier steht es jetzt schon da, das heißt, die Jünger in Joppe, die möchten die Tabitha wiederhaben. Das ist in dem Sinne egoistisch, wenn man so möchte vielleicht. Also die wollen die einfach wiederhaben, weil die hat Gutes getan und die brauchen die. Soll so weitermachen, genau. Ja. Aber hier geht es ja um die Frage, was verspricht man sich von dem Wunder? Dass die, also die Kraft Gottes wirksam wird. Ach, aus Petrus Perspektive. Ja, genau, da könnte man sich die Perspektive von Petrus wäre, dass Gottes Wunder, seine Kraft sichtbar wird. Das stimmt, das könnte man hier auch hinzufügen. Ich habe mich jetzt nur an die Gemeinde im Joppe hier orientiert. Aber das passt in dem Sinne auch, ja. Als nächstes die Prozedur des Wunders. Wir haben bei dem Gelähmten, dass Petrus ihm sagt, dass Jesus ihn gesund macht und er befiehlt ihm, darauf aufzustehen und sein Bett zu machen, und Aeneas steht dann auf und macht sein Bett. Und bei der Tabitha ist es anders. Hier haben wir, das muss ich jetzt hier ablesen, also ist, dass er alle aus dem Zimmer raus befördert. Nur Petrus ist jetzt noch mit der Toten, oder mit dem Wunderobjekt, so möchte ich es jetzt mal bezeichnen, alleine. Er kniet und betet, er fordert die Tote auf, aufzustehen. Die Tote erblickt Petrus und setzt sich hin. Petrus reicht ihr die Hand und hilft ihr wieder auf. Petrus holt die Heiligen und die Witwen wieder rein und präsentiert die auferstandene Tabitha. Was ist das Ergebnis des Wunders bei dem Gelähmten? Er ist geheilt. Es bekehren sich viele, genau. Das lesen wir ziemlich genau. Genau das lesen wir. Was ist das Ergebnis bei der Auferweckung der Toten? Auch das Gleiche. Gesichter nicken, genau. Auch das Gleiche. Es bekehren sich auch wieder viele. Und Leute kommen zum Herrn. Wir sehen also, alles ist im Grunde genommen unterschiedlich, nur das Ende ist das Gleiche. Also es gibt kein Schema F, wie Wunder geschehen. Es gibt verschiedene Initiatoren. Es gibt verschiedene Personen, das sind Männer, das sind Frauen, das ist das Alter, das ist gläubig oder ungläubig. Es sind unterschiedliche Orte, es sind unterschiedliche Motivationen dahinter. Wir würden an einer Stelle sagen, das ist sogar egoistisch. An der anderen Stelle ist eigentlich, ja, wenn wir Petrus Motivation nehmen, ein Wunder zu wirken, um Freimütigkeit oder Gottes Kraft zu zeigen, dass Menschen sich bekehren. Es sind unterschiedliche Prozedere, es gibt da keine Formel, die Petrus irgendwie spricht und dann ist es bei dem einen genauso wie bei dem anderen. Aber es ist bei beiden die gleiche Auswirkung und das ist im Grunde genommen das Ziel. Denn dieser Wunder ist nicht Spektakel, sondern es ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Wunder waren nicht alltäglich in der Zeit der Apostelgeschichte, möchte ich sagen. Auch wenn wir von vielen Wundern und Zeichen lesen, so wird es nicht in dem Sinne Alltag für die Menschen gewesen sein. Nicht jeder in der Zeit der Apostelgeschichte, nicht jeder Christ hatte diese Gabe, diese Fähigkeit. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, kommen wir schnell zu dem Schluss, dass wir sagen, da passieren so viele Sachen, so viele Wunder. Die müssen ja alle diese Fähigkeit gefühlt gehabt haben. Wenn dem so wäre, so habe ich mir gedacht, dann würden die Jünger in Joppe und in Lydda, beziehungsweise vor allem die Leute aus Joppe, die würden ja nicht Petrus herzuholen und ihm helfen. Die würden ja auch vielleicht schon den Gelähmten in Lydda geheilt haben, die Gemeinde da. Das wäre ja eine gute Aufgabe, die sie übernehmen hätten können. Aber die Tatsache, dass Petrus diese Wunder vollbringt und sie Petrus auch hinzuholen, weil sie die Hilfe brauchen, zeigt auf, dass die Gläubigen damals in diesen beiden Orten zumindest nicht diese Gabe hatten, sonst hätten sie es selbst gemacht. Es scheint auch nicht normal zu sein, dass jeder Christ zu dieser Zeit so eine Gabe hatte oder so eine ähnliche Gabe oder dass es sehr weit verbreitet war, denn sonst glaube ich, dass wir auch eine Art Tadel oder eine Nachfrage von Petrus bekommen hätten, warum macht ihr das nicht selbst? Was macht ihr mir noch Mühe? Paulus bringt so einen Spruch, glaube ich, in einem seiner Briefe, wo er die tadelt, ich wünschte, ihr werdet schon weiter, was macht ihr mir so viel Mühe? So einen Ausruf finden wir hier bei Petrus nicht. Es scheint für ihn ganz natürlich zu sein, dass er derjenige ist, der sowas macht und der tadelt die anderen nicht für ihren kleinen Glauben. Ja, bitte, Vanessa. Was würdest du denn glauben, was sie wollten?
Ich habe die Geschichte mal so gelesen, dass die einfach nicht haben, keine Ahnung, Frau, ja, was auch immer, oder er kannte sie vielleicht, um Abschied zu nehmen, oder wie auch immer. Und in dem Moment, als er da ist,
Vanessa hat angemerkt, dass sie eine andere Lesart hat, was die Motivation der Jünger aus Joppe daran bestand, dass sie eben nicht meinten, dass die Tote auferweckt werden soll, sondern vielleicht andere Motivation hätte. Tatsächlich, also es steht tatsächlich nicht so im Text, ich habe es so reingelesen, aber kann sein, dass es auch anders ist. Also das, was du gerade sagst, das habe ich in einem Kommentar gelesen, dass die Juden relativ schnell beerdigt haben und die Tatsache, dass sie eben nicht sofort beerdigt haben, das war ein Hinweis darauf, dass sie eben den Petrus, oder darin gehofft haben, dass der Petrus wieder auferweckt. Außerdem, was für mich auch ein starkes Indiz ist, dass die ganzen Witwen diese Röcke zeigen, nach dem Motto, guck, was Tolles diese Tabitha gemacht hat. Und das würden wir gern wieder haben. Deswegen ist meine Lesart, dass sie schon gehofft haben, dass die Tabitha auferweckt wird.
Als Jesus den jungen Mann auferweckt und die Witwe dabei geht, hat ja auch keiner danach gefragt. Er sagte sich, die Frau war auch gezogen und er ist getan. Aber wenn es Jesus und Jesus hier ähnlich ist, das Volk braucht sie.
Ja. Okay, also der eine Punkt, den ich herauslese, ist, Wunder war nicht alltäglich und nicht jeder konnte damals solche Wunder ausüben. Das zweite ist, Petrus folgt in seiner Wunderheilung Jesus als Beispiel, auch wenn er nicht alles haargenau gemacht hat, er folgt seinem Meister und auch in der Art und Weise, wie er die Tabitha auferweckt. Hier haben wir jetzt gerade den Fokus, oder es scheint sich immer um Wunder zu drehen. Dabei ist das nicht der Fokus der Verkündigung. Die Wunder sind immer Teil der Verkündigung, denn das eigentliche Werk der Apostel ist immer, dass sie verkündigen. Wunder haben die Verkündigung, haben die Lehre der Apostel unterstützt. Und so möchte ich auch sagen, dass der Glaube nicht aus dem Wunder kommt. Die Menschen bekehren sich, ja, aber der Glaube kommt nicht aus dem Wunder. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, das lesen wir auch in Römer 10, Vers 14 bis 17, wo es dann die bekannten vier Verse gibt. Wie sollen sie aber den anrufen, den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unser Verkündigung geglaubt? Und so kommt jetzt Paulus hier zu dem Schluss, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also nur weil Tote auferweckt werden, weil Menschen geheilt werden, glauben die Menschen nicht direkt dem Evangelium. Das ist in dem Sinne eine Unterstützung, eine Bekräftigung der Verkündigung des Petrus. Aber es ist nicht die Basis der Verkündigung. Es ist auch nicht die Basis des Glaubens. Wenn solche Wunder, vielleicht auch bei uns im Leben, wenn wir solche Wunder als Basis unseres Glaubens sehen, dann werden wir immer wieder eine Bestätigung solcher Wunder benötigen. Immer wieder, weil Wunder verblassen. Dinge, die vor 20 Jahren passiert sind, wenn dein Glauben auf einem Wunder basiert, dann nach 20 Jahren wird es verblassen, wenn in der Zwischenzeit nicht immer wieder sowas passiert. Ja, genau, der reiche Mann und Lazarus. Ja, ich habe diese Stelle auch in Betracht gezogen, aber ich habe sie jetzt rausgelassen, weil da waren noch ein paar Fragen offen, die ich hier von vorne nicht beantworten könnte jetzt erstmal. Also, der Glaube basiert auf einer Hoffnung, die man nicht sieht. Das ist eine Definition, die wir in Hebräer 11, Vers 1 finden. Das heißt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also, wenn Glaube wenn Wunder die Basis des Glaubens sind, dann stimmt das nicht mit Hebräer 11, Vers 1 überein, wo es Dinge sind, die wir nicht sehen, wo wir eine Hoffnung haben, wo wir eine Überzeugung haben von Tatsachen, die wir nicht sehen. Aber ein Wunder, ein so ein Erlebnis bestärkt uns natürlich in unserem Glauben, wenn es mit der Verkündigung übereinstimmt. Nehmen wir das Beispiel, wo Jesus dem Zweifler zeigt, indem er Sichtbares zeigt, seine Hände zeigt, die Einschnitte da, nachdem er auferstanden ist, und dieser dann glaubt. Und so können Wunder natürlich eine Bestärkung des Glaubens sein. Hat jemand von euch schon mal ein größeres Wunder erlebt als von den zwei, von denen wir heute gelesen haben? Ja, haben wir. Sogar schon sehr oft. Denn wenn Menschen sich verändern, wenn sie gläubig werden, wenn sie geistliches Wachstum erleben, ist das ein größeres Wunder, als wenn jemand geheilt wird aufgrund einer Lähmung, geheilt wird aufgrund eines Dämons, den er in sich hat, oder geheilt wird oder von den Toten auferweckt wird. Warum? Weil das Wunder sind, wenn jemand zum Glauben kommt und verändert wird durch Gottes Geist, das sind Wunder, die ewigen Bestand haben. Ein Wunder wie, also der Lazarus, der auferweckt wurde, die Tochter des Jairus, die auferweckt wurde, oder die Tabitha, das sind Menschen, die sind irgendwann wieder gestorben. Sonst würden wir sie heute noch hier haben und rumlaufen sehen und die wären weltbekannt. Aber die sind gestorben und das ist in dem Sinne ein kleineres Wunder, als wenn wir, was wir erlebt haben, die Erneuerung des Geistes, dass wir ewig leben werden, dass wir diese Brücke zwischen dem Tod beziehungsweise zwischen uns, die wir in der Sünde waren, und Gott, dass diese Brücke geschlagen wurde und dass wir zu Gott gehören können in Zukunft. Das ist das größere Wunder. Und diese Wunder erleben wir auch heute noch, täglich noch, und das sind die Wunder, nach denen wir Ausschau halten sollten, weil sie Veränderung bringen, weil sie Heil bringen, mehr Heil, als wenn jemand einfach in Anführungsstrichen physisch gesund wird. Es ist wichtiger, dass der Geist gesund wird. Und diese Wunder, glaube ich auch, dass wir diese Wunder vor allem fokussieren können, auch in unseren Gebeten, und dass wir sagen, dass Gott diese Wunder auch in unseren Bekanntenkreisen, in unserem Dorf vollbringt, dass wir auch Freimütigkeit erleben in der Verkündigung, dass wir Bestärkung darin erleben, dass solche Dinge passieren. Und das bestärkt uns ja auch, wenn wir von solchen Zeugnissen hören, wenn von vorne Leute Zeugnisse bringen, wo wir glauben, wie hat diese Person so einen Wandel erlebt? Das ist ein Wunder. Und das bestärkt uns, das gibt uns Freimütigkeit. Und deswegen glaube ich, dass wir auch so das gerne in unseren Gebeten so vor Gott tragen können, ähnlich wie es die Apostel gemacht haben. Natürlich können andere Wunder uns auch bestärken, aber diese Wunder, glaube ich, die sind zu fokussieren. Die sind größer. Und genauso ein Wunder, wie ich es gerade beschrieben habe, dass nämlich jemand, der Gott vorher nicht kannte, Gott kennenlernt und zu Gott kommt, zum Glauben an Gott kommt und Veränderung erlebt, das werden wir ab nächster Woche lesen. Da geht es darum, dass der Hauptmann Bekehrung oder durch Petrus Bekehrung erlebt. Kommen wir zum letzten Vers von heute Abend. Und das ist das Ende dieses Abschnitts. Und es begab sich, dass der Petrus, viele Tage in Joppe bei einem gewissen Simon, einem Gerber, blieb. Hier nochmal, er blieb da viele Tage. Er hat nicht das eine Wunder gemacht und ist abgehauen. Er blieb da, weil er die Leute weiter gelehrt hat, verkündigt hat. Weil sie nicht nur die Tat, womit sie zum Glauben gekommen sind, sehen sollten, sondern sie brauchten vor allem auch die Verkündigung, woraus der Glaube dann im Endeffekt dann erst wächst. Ja, und die Tatsache, dass er hier bei einem Gerber blieb, als letzten Aspekt, das ist insoweit relevant, als dass ein Gerber, Tierhäute verarbeitet, das heißt Leder herstellt und damit auch ganz viel mit Blut in Berührung kommt, in dem Sinne für die Juden unrein war. Und das ist halt ein interessanter Aspekt, dass der Petrus hier bei einem Simon, einem Gerber, Wohnung nimmt für die Zeit, in die er in Joppe bleibt. Und auch ein Zeichen dafür ist, dass er sich vom Gesetz irgendwo entfernt und ihn nicht als unrein ansieht, sondern erkennt, dass das Gesetz durch Jesus vollbracht ist und er sich dadurch nicht mehr schmutzig machen kann. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wünsche euch, dass wir Dinge hieraus lernen und auch sie mit ins Gebet nehmen. Danke.